Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ. Neben mir steht
Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZNET.
Alle zwei Wochen laden wir uns jemanden zu einer Trinkhalle im Frankfurter Gallusviertel ein. Das sind Leute, die wir interessant finden. Wir reden mit ihnen über ihre Arbeit, was sie antreibt, wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Und heute ist unser Gast die Regisseurin Soline Youssef.
Genau, die ist momentan gerade in Frankfurt, weil sie die Serie Skylines für Netflix produziert hier. Also das heißt, die drehen gerade.
Sie ist eine der ersten Netflix-Serien in Deutschland.
Wir sind sehr, sehr gespannt darüber zu reden, was sie da eigentlich macht. Es geht so ums Gangstermilieu und Musikproduzenten, die da arbeiten. Also
für meinen Geschmack klingt es ja noch genauso wie Dogs of Berlin, was ich furchtbar fand. Aber darüber können wir ja auch mit ihr reden. Sie selber ist mit 9 Jahren aus dem Nordirak nach Deutschland gekommen.
Genau, aus dem kurdischen Teil. Bin sehr gespannt, ob sie uns darüber ein bisschen was erzählen will, weil ihr erster Film sie wieder dorthin zurückgeführt hat. Also der erste Film, mit dem sie von der Filmhochschule abgegangen ist, spielte dann wieder in diesem Teil, wo sie eigentlich aufgewachsen ist.
Und auch wenn man den Namen vielleicht nicht kennt, ist Soline Youssef definitiv ein totales Regietalent. Sie hat den First Step Award gewonnen. Das ist so ein Preis unter Regiedebütanten und hat auch sonst mit ganz vielen Lorbeeren schon ausgezeichnet und gilt so als junges Talent von Produzenten gefördert.
Wir sind momentan noch in der Redaktion, gehen jetzt aber gleich, und zwar diesmal nicht in eine Trinkhalle, weil es ist so kalt momentan in Deutschland, dass selbst die Frankfurter Trinkhallen zugemacht haben. Aber wir haben eine sehr nette Kneipe gefunden.
Wir sind in einer guten Stute der Wirts und da gehen auch sonst viele FAZ-Redakteure nach der Arbeit mal hin, um was zu trinken. Und wir trinken dann Bier mit Soline Youssef.
Genau.
Bis gleich.
Am Tresen. Der FAZ-Gesprächspodcast.
Wir haben ja ganz viel auch über dich gelesen. Eine Frage, die sich mir gestellt hat, war so ein bisschen, was stört dich mehr? Dass der Tagesspiegel schreibt, du wärst eine Regisseurin, die sich auf erzählerische Konvention bedacht sei, also offenbar brav, oder dass du als Vorzeigefilmemacherin mit Migrationshintergrund vorgestellt wirst?
Was mich mehr stört?
Ja.
Tatsächlich ein bisschen was von beidem, so. Aber es ist aber schon schwer, dann beschränkt zu werden auf diesen Migrationshintergrund. Also da versuche ich schon eigentlich immer dagegen anzukämpfen, bewusst auch. Und mit meiner Auswahl an Projekten, die ich mache, eben nicht in dieser Schublade zu landen. Und ich glaube, dass mit den Konventionen und Film, dem kann man nicht aus dem Weg gehen, weil man immer Genres, oder irgendwie ein Genre, oder ich gerne Genre bediene. Und gerne irgendwie die Mischung suche aus schon anspruchsvolles Arthouse-Kino, aber Leute auch ins Kino bekommen will. Und deswegen glaube ich, ist das noch ein bisschen schwierig in Deutschland. In Frankreich ist es gar nicht gäbe, dass man auch unterhaltsames, konventionelles Kino macht, was aber anspruchsvoll trotzdem ist und künstlerisch, poetisch auch. Und eine andere Seele hat. Und das ist, glaube ich, in Deutschland immer sehr gespalten, schwarz-weiß irgendwie. Das stört mich. Deswegen empfinde ich das gar nicht als Kritik.
Wie sieht das denn mit der Netflix-Serie aus, die du gerade hier in Frankfurt drehst? Also du hast eine der ersten Serien, die überhaupt von Netflix in Deutschland mitproduziert werden. Das Ganze heißt Skyline, typisch zu der ersten Assoziation, die meisten mit Frankfurt haben. Geht um einen jungen Hip-Hop-Produzenten, der sich zwischen Musik, organisierter Kriminalität und Banken bewegt. Fangen wir am besten von vorne an. Wie war das? Wie bist du zu Netflix gekommen? Haben die dich einfach angerufen und gefragt?
Ja, das ging schon über die Produktion. Also Sticker produziert das ja mit Komplizenfilm. Und ich war in Österreich, habe gerade eine Serie gedreht.
Was
und eine neue Krimiserie für Servus TV.
Für Servus TV?
Ja. Unkonventionell, mich zu verbuchen für diese Serie, die sehr heimisch ist. Auf jeden Fall war ich in Österreich und habe eben diese Anfrage bekommen über den Showrunner direkt, Dennis Schanz, der die Bücher dazu auch schreibt. Und der hatte meinen Film gesehen, Haus ohne Dach, im Kino. Und ich glaube, das hat ihm irgendwie gefallen, dass ich so ein Ensemble erzähle in dem Film, beziehungsweise was irgendwie gesellschaftlich-politisches anhand von einer Biografie und eben alle Figuren eine große Rolle spielen, uns jetzt nicht über nur eine einzelne Hauptfigur erzählt wird. Und ich glaube, das war auch sein Wunsch, also Skylines eben so zu erzählen als eine Art Ensemblefilm und jede Figur porträtiert oder erzählt eben einen Teil des Themas, was genau, was innehat sozusagen.
Haus und Dach ist der Debütfilm, den du als Abschlussfilm an der Filmakademie gemacht hast, der in Nordirak spielt, wo du herkommst. Ja. Wollen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, nur so für den Kontext. Das ist der Film, um den es geht.
Wie sieht es denn momentan mit den Dreharbeiten aus? Wie lange dreht ihr hier und wie lange bist du schon hier in Frankfurt?
In Frankfurt bin ich seit Anfang des Jahres und bleibe bis Anfang März hier. Also mein Blog, ich drehe ja sozusagen die Folgen 4 bis 6. Und mein Regiekollege Maximilian Erlenwein, der dreht 1 bis 3, der ist jetzt bald fertig so und dann gibt sozusagen das Stäbchen an mich weiter und dann darf ich jetzt sozusagen die restlichen Folgen erzählen. Aber wir haben jetzt auch ganz viel parallel gedreht. Also ich hatte jetzt schon ein paar Drehtage in Frankfurt auch und wir haben auch teilweise in Berlin gedreht im Studio. Also ich bin da eigentlich die ganze Zeit drin und involviert sozusagen. Das war auch das Schöne tatsächlich an dem Projekt, dass wir alle gemeinsam auch entwickeln. Also mit der Showrunner ist auch darauf also bedacht, dass wir da irgendwie inhaltlich immer zusammenkommen und er sucht auch die Auseinandersetzung. Und irgendwie ist das in so einer Art Kollektiv, mehr und mehr hat sich das entwickelt. Genau. Vom Casting zu den Büchern zu allem irgendwie, zu dem ganzen Konzept.
Also das heißt, ihr habt die Leute als erstes gecastet und dann auf die Figuren hingeschrieben sozusagen?
Tatsächlich nicht, nee. Aber ich glaube, es gab schon auch von Anfang an Schauspieler, die, das müsste ich den Dennis nochmal fragen, die von Anfang an standen. Basierend darauf hat er natürlich geschrieben, irgendwie auf diese Figuren. Aber ich meine letztlich die Entscheidung sozusagen, in welche Richtung das Projekt geht, was für ein Flair das hat, was für eine Seele das hat und so, das, da ist er schon echt sehr frei und lässt halt auch vieles zu und das ist sehr spannend, wenn dann so viele Köpfe zusammenkommen und das dann auch mitwirken oder miterzählen können. Das ist ganz schön.
Nochmal zurück zu dem Anruf von Netflix in Österreich. Was sind da die ersten Gedanken, wenn Netflix plötzlich sagt, wir hätten dich gerne?
Klar, dass es Netflix ist, weil man ist ja eine Produktionsfirma, ja. Hat angerufen.
Ja, die Produktionsfirma hat tatsächlich angefragt direkt für das Projekt für Netflix. Also es war schon klar, dass es eine klare Anfrage ist irgendwie. Und als erstes dachte ich nur, oh Gott, ich komme aus diesem Dreh raus und muss direkt in den Dreh rein. Das war meine erste, also ich war jetzt nicht so, ich war natürlich mega, jetzt kommen die Bierreißer.
Um das kurz ein bisschen unseren Zuhörern zu erklären, unser Wirt Ivo hat uns gerade 4 schöne Pilze gebracht. Denn wir haben noch den Fotografen mit dabei, der gleich die Porträts machen darf. Aber erstmal Prost. Und wir trinken dir hier an so einem Fässchen-ähnlichen Tisch, auf dem das Ganze auch steht, mit mehreren Kerzen. Es ist sehr heimelig. Wir haben noch nicht rausgefunden, warum die Glocken läuten, das finden wir später raus. Es wird auf jeden Fall ein Pferd, wenn man reinkommt.
Also der Anruf. Ich war schon perplex, es wurde aber schon angeteased mit einer E-Mail. Also es kam über meinen Agenten irgendwie die Anfrage schon. Und der Anruf war dann eben dieser persönliche Anruf vom Showrunner, der nochmal hinterher sozusagen geworfen hat, wie wichtig ihm das ist, dass jemand das macht oder dass jemand wie ich sozusagen die Regie dafür macht, weil er das Gefühl hatte, oder dass ich das irgendwie verstehe, dass ich aus einer ähnlichen Welt komme und gerne auch Geschichten so erzähle, wie er das macht oder wie er Skyline erzählen möchte. Und deswegen hat sich das eigentlich gut sozusagen ergänzt. Und bis heute glaube ich auch.
Ja. Der Plot, den Netflix verbreitet hat, der klingt für mich ja ein bisschen so vom Klischeehaften, also vom Klischeeniveau her, ein bisschen wie Dogs of Berlin.
Ist das so?
Hast du daran nicht gedacht?
Nee,
weil das
gar
ja
nicht,
so total überzeichnet ist und so nach und nach ein bisschen überdreht. Auch,
Überhaupt nicht.
Nee.
Also dazu muss man natürlich auch die ganzen Bücher kennen. Also ich bin jetzt so mittendrin und ich weiß, ich kenne das Material, ich kenne die Figuren. Und das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist natürlich, braucht das so bestimmte Themen, die die Leute irgendwie anfixen, ne? Wo man irgendwie Zuschauer bekommt, die mit bestimmten Themen was anfangen können. Das ist halt deutscher Hip-Hop, das ist deutscher Rap oder das ist eben die Finanzwelt oder halt eben vom Ghetto nach oben. Irgendwie, das sind ja große Bilder. Und ich glaube, damit ist es immer so ein bisschen so, ja, damit catcht man die Leute. Aber wenn man sich die Bücher durchliest oder sich mit der Geschichte auseinandersetzt, ist es schon sehr komplex geschrieben und sehr ambivalent auch. Also die Figuren, die ganze Geschichte wird über die Figuren erzählt. Also da geht es um private Auseinandersetzungen und eben diese Kompromisslosigkeit auch der Gesellschaft innerhalb der Geschäftswelt. Und die Auseinandersetzung mit ethischen, moralischen Fragen und die Konflikte zwischen Privatem und eben Business. Und da wird schon tief gegraben. Und es ist, dient nicht nur zur Unterhaltung, sondern das sind schon sehr spannende Figuren auch mit komplexen Biografien. Und das ist, glaube ich, der Unterschied oder vielleicht das andere irgendwie, was Skylines auszeichnet, so meiner Meinung nach. Und natürlich die Musik so. Das Gefühl dafür zu bekommen, wie entsteht denn eigentlich so ein Track? So? Wie entsteht denn eigentlich, was ist das für ein Gefühl, wenn Musik entsteht? Ja? Was ist das, was passiert irgendwie mit dem Musikproduzenten? Was geht es für einen Weg? Irgendwie, wie entstehen diese Kooperationen? Wie werden Künstler eigentlich gehypt? Oder irgendwie, ne? Wie erzählt man eine Kunstfigur im Musikgeschäft? Und irgendwie trotzdem aber auch immer im Kontext mit Privatem und Gesellschaftlichem und irgendwie die Konflikte zwischen was gibt man auf, was setzt man aufs Spiel, weil um es nach oben zu schaffen, braucht es ja auch irgendeine Art Kompromisslosigkeit und Ehrgeiz und irgendwie bleibt immer irgendwas auf der Strecke und sich damit in der Tiefe irgendwie auseinanderzusetzen, ist schon sehr komplex. Deswegen finde ich, dass es schon was Besonderes ist.
Ist das was Netflix besonders gut kann momentan? Sich einfach die Freiheit rauszunehmen, zu sagen, wir machen in der
große
Tiefe...
Geschichten.
Genau.
Na, ich glaube, das machen schon die Leute selbst. Also das sind die Autoren, das sind die Showrunner, das sind die Produzenten, die aber in Deutschland diese Möglichkeit noch nicht bekommen haben. Man hat sie soweit eigentlich öfter eher beschränkt durch Konventionen. So, da kommen wir zurück auf dieses Thema. Aber eben fürs Fernsehen zu produzieren und wenn es fürs Kino ist, gibt es immer nur die Sparte Klamauk oder halt ganz seichte irgendwie Unterhaltungsfilme oder eben halt Arthouse und die sich dazwischen bewegen, gehen halt irgendwie hier ein bisschen verloren. Oder haben vielleicht glücklicherweise irgendwie ihre 100 oder 200.000 Zuschauer, was ja auch schon recht erfolgreich ist. Und ich glaube, was Netflix schafft, ist, natürlich ist es auch Serie, ja, also über einen längeren Zeitraum horizontal irgendwie Geschichten und Welten irgendwie zu schaffen und Figuren zu beobachten und sie zu begleiten. Da hast du einfach eine andere Erzählform. Aber was sie tatsächlich schaffen, ist, dass es einfach irgendwie die ganze Zeit am Leben bleibt. Also dass man das Gefühl hat, sie wollen eben nicht immer dieselben Leute besetzen. Sie wollen andere Gesichter sehen. Also das ist auch Grundvoraussetzung. Also dass man einfach andere Gesichter zu sehen bekommt. Was man ja irgendwie, man sieht sich ja so satt am deutschen Fernsehen und der Kinolandschaft, also gerade dem unterhaltsamen Kino. Ich kann die Leute nicht mehr sehen, weil ich dann immer denke, so ja, ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Filme gleichen sich ja auch irgendwie alle. Es gibt keine Entwicklung. Und irgendwie ist das, glaube ich, das Spannende an Netflix ist, dass es so ein bisschen was aufrüttelt und schüttelt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, es ist ein schöner, feiner Zug, auf den man aufspringen kann. Irgendwie. Als Filmemacher wird man auch gefordert. Ja.
Was ich schon bei der letzten Serie, die hier in Frankfurt gedreht wurde, ziemlich faszinierend fand, das war ja Bad Banks, wo es um Banken und Bankenkrise und Manipulationen in der Finanzwelt ging. Die haben Frankfurt wahnsinnig krass dargestellt. Also das war, man dachte, man ist in Manhattan eigentlich. Von den Aufnahmen, von der Kamerafahrt, von dieser Skyline, die ja so ein bisschen da drin doch vorhanden ist. Und du sagtest mir, richtig, das sagtest du nämlich schon im Telefonat, als wir uns verabredet haben, das dauert ja nicht so lange, Frankfurt ist überhaupt nicht so groß. Ist das auch so eine Herausforderung, aus dieser Stadt hier visuell was völlig anderes zu machen?
Nee, gar nicht. Es ist alles da. Man muss nur richtig dann hingucken. Also man holt sich dann immer nur so die Highlights natürlich. Ne? Das ist Fiktion. Alles so ein bisschen übertreiben, alles die schönen Seiten dann extrem schön und die dreckigen Seiten dann extrem dreckig irgendwie und hässlich zu zeigen. Und dazwischen bewegen wir uns auch, glaube ich, bei Skylines. Das ist ja auch das Schöne, dass du über fiktive Welten auch natürlich irgendwie eine andere Perspektive auf eine Stadt, auf die Gesellschaft, auf Menschen irgendwie kreieren kannst. Ja, ich glaube,
ja. Genau. Ja. Wie ist denn das eigentlich, das Ding wird dann ja auch in 190 Ländern ausgestrahlt, das wird ja immer gerne so mitgesagt. Wenn es ja. Bei Netflix ist, beim ZDF kann es vielleicht verkauft werden oder ja. So, dann kommt es in ein paar Ländern, aber da ist klar, das wird auf der ganzen Welt laufen. Auch schon mal Schiss bekommen, dass das irgendwie vielleicht schief geht oder dass man da was Schlechtes abliefert, dass man vielleicht dann für immer für diese unterdurchschnittliche Netflix-Serie bekannt ist, die mit deinem Namen verbunden ist?
Nee, gar nicht. Ich mache mir keine Gedanken darüber. Überhaupt nicht. Weil ich das Gefühl habe, es macht mir selber irgendwie Spaß, daran zu arbeiten. Und ich lerne total viel. Ich entwickle mich weiter. Und irgendwie macht das was mit mir. Ich habe das Gefühl, es bewegt auch was in mir, diese Geschichte zu erzählen. Und wenn ich das so empfinde, wird sicherlich der ein oder andere auch so empfinden. Und wenn es ein Flop ist, ist es vielleicht, keine Ahnung, für die Zahlen oder für andere. Aber für mich ist es jetzt gerade beim Machen nicht so.
Wir sind gespannt.
Naja, es ist also manchmal auch echt, manchmal braucht man Glück, manchmal ist es irgendwie die richtige Zeit, manchmal ist es irgendwie, was ist gerade gefragt. Und ich glaube, deutscher Rap oder Hip-Hop ist schon auch echt eine Nische, die so ein bisschen stiefmütterlich auch in Deutschland ein bisschen behandelt wird. Und ich kann mir vorstellen, gerade so die ganzen Fans der ganzen Hip-Hopper, die auch Teil von Skylines sind, ja, dass sie sich das schon gerne angucken. Und ich glaube, für ein internationales Publikum bin ich mir nicht so sicher, eben, ob das irgendwie der Deutschrap ist oder ob das dann einfach die gute Drama-Crime-Serie ist, die sie irgendwie dann fasziniert. Also das muss man gucken. Auf diesem Level muss man es ja auch schaffen. Also wir in Deutschland sind ja jetzt nicht für die erfolgreichsten Serien aller Zeiten bekannt. Also es ist ja schon, da müssen wir auch erstmal hin und es ist okay, wenn wir langsam anfangen. Also, oder?
Ja.
Ja, wir sind ja heute in der Kneipe, wir würden mal eine Runde kurze einlegen, also schnelle Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Und du sagst einfach, der Blick war gerade schon entsetzt.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, so geil.
Ja, ja. Ja, wenn Ivo vorbeikommt, bestellen wir danach noch die
Podcast. Ja. Okay.
Okay, also schnell Entweder-Oder. Zug oder Flugzeug?
Zug.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Vegan oder glutenfrei?
Vegan.
Frankfurt oder Offenbach?
Kenne ich beides noch nicht so gut. Aber ich würde sagen Frankfurt. Ja.
Golf oder Yoga?
Golf.
Ernsthaft Golf?
Ja, also Yoga noch gespielt? Viel schlimmer. Nee, einmal vielleicht. Aber Yoga ist ganz schlimm. Ich und Yoga, das geht gar nicht irgendwie. Deswegen Golf. Golf und ich gehen wahrscheinlich auch nicht. Naja.
Auf Papier oder digital?
Digital, muss ich ehrlich zugeben.
Roman oder Sachbuch?
Roman.
Snoozen oder sofort aufstehen?
Snoozen, ganz schön lange auch.
Aber, so. Sneaker oder Chucks?
Sneakers.
Maria.
Serie oder Spielfilm?
Ja, Spielfilm.
Lange wach oder früh auf?
Lange wach.
Florian Henkel von Donnersmarck oder Til Schweiger?
Oh Gott.
Also irgendwas muss auf jeden Fall.
Kann man sich enthalten?
Das ist schwierig. Eigentlich nicht.
Nee? Oh, bitter.
Wer ist es dann von beiden?
Für oder dagegen jetzt?
Ja, für einen müsstest du dich entscheiden.
Naja, dann sage ich Florian.
Kennt ihr auch?
Nein.
Achso, weil du so vertraut Florian sagtest. Aber immerhin für zwei Oscars nominiert.
Ja, ich weiß, aber nur wegen seinem ersten Film vielleicht.
Hast du Werk ohne Autor geschaut?
Nee, noch nicht. Aber muss ich gucken. Würde ich echt dran gucken. Hast du den geguckt?
Nee, leider nicht. Nur die ganzen Verrisse gelesen.
Ach so? Und? Nee?
Maria schüttelt den Kopf ziemlich instant.
Es tut mir leid, aber okay. Ich kann wirklich nicht so viel Gutes an diesem Film lassen. Wodka oder Gin?
Gin.
20:15 oder 23 Uhr?
Schlafen oder?
Wann deine Filme laufen sollen?
Meine Filme laufen
oder
sollen?
Oder deine Serien oder was du produzierst?
20:15.
Ja?
Mhm. Netflix oder Amazon?
Oha! Oha! Das ist bitter. Da ich jetzt gerade was mit Netflix mache, sage ich Netflix jetzt erstmal.
Ja.
Mehr darf ich nicht verraten.
Deine Geschichte ist ja auch mit deinen Filmen verbunden. Also wir haben vorhin von Haus ohne Dach gesprochen.
Ja.
Du bist ja selber mit 9 Jahren aus Dohuk, mhm, richtig ausgesprochen?
Dohuk,
ja. Dohuk. Mhm. Bist du mit deinen Eltern, beziehungsweise dein Vater war ein Jahr vorher schon, mhm, dein Vater war ein Jahr vorher schon irgendwie weggegangen und ihr seid dann nachgezogen. Und ihr kamt dann nach Deutschland.
Genau.
War dir da klar, dass du dahin erstmal nicht zurückkehren würdest?
Mir war überhaupt nicht klar, dass wir gehen.
Wie?
Also wir wurden nicht darauf vorbereitet.
Aber wie seid ihr denn dann gegangen? Ich dachte, das klang so nach so einer bewussten Entscheidung, Vater ein Jahr vorher.
Zwischen meinen Eltern.
Ja. Ah, okay.
Also zwischen meinen Eltern, glaube ich. Und irgendwie schwebte das so mit, dass unser Vater jetzt in Deutschland ist oder dort, der ist ja tatsächlich diesen ganz schwierigen Fluchtweg damals auch.
Mittelmeerroute, ne?
Genau. Und er hat uns dann über, glaube ich, Familienzusammenführung damals, 95, 96 dann nachgeholt. Und ich war auch nicht sofort in Berlin, also ich bin in anderen Städten auch in Deutschland sozusagen zur Schule gegangen, habe angefangen und dann musste ich wieder aufhören und dann bin ich irgendwann in Berlin.
Wo warst du am Anfang?
In Leer, noch aus Trauderfehl, Ostfriesland. In Wolfsburg war ich. In Oldenburg war ich und am Ende waren wir dann in Berlin.
Mit 9 ist man ja, kriegt man eigentlich schon eine Menge, kriegt man ja eigentlich alles mit. Ja. Hast du Erinnerungen an die Städte, also so positive, ja, negative?
Total. Also ich habe eine ganz, ganz enge Verbundenheit zu Ostfriesland. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich ist das die, und eine ganz, ganz üble Verbindung zu Wolfsburg. Da will ich auch, glaube ich, nie wieder hin. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage.
Deine Erfahrung?
Ja. Dass sich niemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber ja, Leer war, oder Ostrauderfehn war echt ein schönes Gefühl irgendwie des Ankommens, weil es war eine kleine, sehr idyllische, wirklich sehr kleine Stadt, ja, oder nicht mal Stadt, ein Dörflein.
War das die erste Stadt?
Genau, und das war der erste Ort. Und da haben wir ein halbes Jahr verbracht und da habe ich angefangen, Fahrradfahren zu lernen, bin Pferde geritten, zum ersten Mal geschwommen und in der Schule gelandet, wo das irgendwie alles kunterbunt ist und Kinder ganz anders unterrichtet werden. Als Kind wird dir das natürlich bewusst, ne? In welcher anderen Welt du aufgewachsen bist und fühlst dich natürlich wie ein Alien, wenn du in der Schule sozusagen eigentlich in einem Regime unterworfen bist. Von Lehrerschaft zu Schülern, das ist ja so. Also es ist einfach eine andere Kultur der Erziehung so. Und karge Klassenräume mit so Holzbänken. Also es ist einfach ein anderes Gefühl, ist dann dadurch entstanden. Und dann, genau, irgendwann dann auch in Berlin.
Wie kam es, dass ihr dann nach Berlin gekommen seid?
Meine Tante war in Berlin und meine Mutter wollte unbedingt natürlich irgendwo hin, wo Familie ist. Und sie hatte Tolles auch zu berichten tatsächlich über Berlin und wie groß es ist und wie viele andere Freunde auch tatsächlich da sind von meinen Eltern. Und deswegen war das, glaube ich, der nächste Ort irgendwie, wo sie hin. Natürlich auch wegen der Arbeit.
Dein Vater hatte vorher bei einer Ölfirma gearbeitet, mhm, deine Mutter in einer Anwaltskanzlei?
Nee, das sage ich immer falsch. Dafür hat sie mich schon auch angekackt. Also sie war.
Okay, dann machen wir das jetzt hier.
Genau, offiziell muss ich. Meine Mutter hat in der Verwaltung gearbeitet, sozusagen bei der Behörde. Genau, das sagt sie mir jetzt auch. Also verbeamtet quasi auch. Genau.
Und
genau.
Und wo sind wir groß geworden?
Ach, mich hat es irgendwie die ganze Familie durch einige Bezirke gezogen. Also Kreuzberg und Charlottenburg am meisten, aber auch ein bisschen Wedding. Und in den Wedding bin ich jetzt auch zurückgekehrt.
Wie bist du denn dazu gekommen? Wann war dir so klar, dass du vielleicht Regisseurin werden möchtest?
Gar nicht. Also ich habe viele Sachen gemacht. Ich gehöre nicht zu den glaube ich, jungen Menschen, die irgendwie an diesen Filmhochschulen unbedingt wollen und ihr Leben lang darauf hingearbeitet haben. Ich habe überhaupt nicht. Ich war mir bis zuletzt noch, also bin heute noch, bin ich mir unsicher, ob ich das mein Leben lang irgendwie machen will. Das ist eine schöne Herausforderung, eine Auseinandersetzung, aber sie kostet auch viel Kraft und viel Zeit. Und eigentlich wollte ich Kunst studieren. Also ich komme aus einer künstlerischen Familie, so. Ich wollte eigentlich, hab gemalt und gezeichnet. Und ich hatte immer meinen Onkel als mein Vorbild und meine Tante. Und wollte Kunst studieren und irgendwann war aber meine Kunstlehrerin der Meinung, das bringt nichts. Du brauchst irgendwas Handwerkliches.
Ist ja auch hart. Ist auch echt hart, ne?
Du brauchst irgendwas Handwerkliches, du musst irgendwas machen, was Zukunft hat. Und dann war ich der Meinung, ich werde Modedesign studieren. Und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Modenäherin. Was total ein Quatsch war. Ich wusste nach 2 Monaten, dass ich das nicht machen will, aber habe es natürlich durchgezogen, so wie halt ich immer alles irgendwie durchziehen muss, nicht aufgeben kann. Und dann habe ich parallel eine Ausbildung noch gemacht zu Schauspielerin oder halt Gesang und Schauspiel. Einfach nur, um aus mir selber rauszukommen. Also mir war schon klar, dass ich nicht auf der Bühne stehen will oder vor der Kamera, sondern ich war sehr, sehr schüchtern und habe versucht herauszufinden, was ich eigentlich machen will. Und das war echt eine tolle Ausbildung. Die hat nochmal so ein bisschen was aus mir rausgekitzelt und mich eigentlich dazu gebracht, zu akzeptieren, dass ich irgendwie alles will. So. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich einfach viel zu viele Interessen habe. Also ich habe viel zu viel, ich will viel zu viel machen und ich kann nichts von dem irgendwie so richtig.
Gab es eine erste Erinnerung an sowas Filmisches? Also ich meine, es gibt ja, man merkt ja bei deiner Arbeit auch, dass du eine Begeisterung für Filme auch einfach hast. Ja. Hast du so eine Erinnerung an das erste Mal, wo dir auch so bewusst wurde, man schaut ja sowas sonst einfach nur, interessiert sich für die Geschichte, aber auch wie das gemacht wird? Also dass du quasi so einen filmischen Initiationsmoment hattest?
Ja, tatsächlich ging der aber schon länger. Also ich habe dann mit 19, 18 habe ich angefangen, bei Mythos Film ein Praktikum zu machen. Mythos hat auch meinen Erstlingsfilm sozusagen produziert. Und über die Firma habe ich dann Filme zu sehen bekommen, die man hierzulande nicht zu sehen bekommt. Also einfach ein Blick auf eine Welt irgendwo. Die haben nämlich ganz, ganz besondere Arthouse-Filme aus dem Nahen Osten. Vertrieben, also so aus Israel, Libanon, Iran irgendwie. Das waren so kleine, feine Filme. Und ich war so geflasht davon, dass das, das sind natürlich Filme, die erreichen nicht mal 1000 Zuschauer in Deutschland. Ja? Und es waren aber so schöne, so poetische, so künstlerisch reiche Filme irgendwie. Und das war irgendwie, glaube ich, die Erziehung über Mythos-Filme hat mich dann dazu gebracht, dass ich das Gefühl hatte, so Filme machen ist auch schon sehr komplex, so, und es bringt aber alles zusammen, was du jemals dir so irgendwie erhofft hast, was du nicht beschreiben konntest, was dich immer so angetrieben hat, ne? Immer irgendwas von allem erfahren wollen oder irgendwie ein Gefühl zur Welt, zum Leben, aber die Auseinandersetzung auch mit politisch-gesellschaftlichen Kontexten. Ich bin halt immer ein Mensch, der irgendwie den Menschen in so einer Art Umfeld auch begreift. Also ich sehe ihn nicht als Individuum, sondern immer als Resultat quasi seiner Umgebung oder dem, was seine Biografie sozusagen ihn dazu gemacht hat. So, das zu erforschen oder mich damit künstlerisch auseinanderzusetzen, was Menschen zu denen macht, was sie sind oder überhaupt die Gesellschaft. Oder das ist, glaube ich, das war, glaube ich, die Erziehung, die ich dann genossen oder halt, genießen durfte sozusagen, die 2 Jahre, die ich da gearbeitet habe. Weil das auch sehr schwere, teilweise sehr komplizierte Filme waren. Also sehr, sehr politische Filme auch. Also ich bin, glaube ich, echt gern auch politische Filmemacherin.
Wollen wir eigentlich was essen? Wo wir jetzt gerade schon hier sind, hier gibt es legendäre Rindswürste aus dem Wasserkocher.
Ich glaube, ich werde eine rauchen.
Das ist ja. Wie sieht es mit einer Wurst aus? Lieber nicht?
Ich esse kein Fleisch.
Ah.
Ja, genau.
Dann wird es hier, glaube ich, schwierig in dieser Frankfurter.
Nee, aber das ist nicht so schlimm. Bier und Zigaretten sind super.
Okay.
Das will man mehr.
Ja. Frag mal Ivo, was er noch hat.
Was er noch zu essen hat?
Ja.
Ich habe wirklich keinen Hunger, ne? Wenn ihr das jetzt für mich oder so Einstrichs.
Können wir gucken. Wir fragen Ivo gleich mal, wenn er vorbeikommt und noch ein Bier.
Vielleicht kurz, wenn wir sowieso unterbrechen, um zu erklären, warum die ganze Zeit im Hintergrund dieses Gieren zu hören ist. Die Gaststätte heißt Gute Stute. Ich glaube, wir haben es, oder die Kneipe heißt Gute Stute. Gaststätte ist ein sehr großes Wort. Und hier steht vorne, wenn man reinkommt beim Eingang, ein großes Pferd und das wiehert, sobald jemand vorbeikommt. Das hat einen Bewegungsdetektor. Woher das Glockenspiel kommt, haben wir immer noch nicht rausgefunden, aber das werden wir gleich noch. Aber das Wiehern ist auf jeden Fall dieses Pferd, sobald vorne ein Gast irgendwie sich an dem Kopf des Pferdes vorbei bewegt. Nicht, dass sich alle fragen, auf welcher Ranch wir hier eigentlich eingekehrt sind.
Irgendwo in Frankfurt.
Genau. Mich würde noch kurz interessieren, du hast gesagt, du hast das gemacht, um aus diesem Schüchternen rauszukommen, was, glaube ich, alle irgendwie kennen, die so ein bisschen auch künstlerisch sind und gerade in dieser Pubertät-Jugendzeit, wo man sich sowieso nicht so richtig traut. Was war das, die beste Methode, um irgendwie mehr aus sich rauszugehen?
Ich glaube, das sind natürlich auch die Dozenten, die irgendwas in dir sehen oder sehen wollen und das dann rauskitzeln. Und dann plötzlich merkst du, was für ein Potenzial du eigentlich hast. So, weil du bist ja immer selber als Mensch also irgendwie kritisch mit dir und machst dich ja eher so klein. Ja, das ist mir schon auch bewusst heute mit meinen 31 Jahren, dass die meisten Menschen irgendwie sich selbst im Weg stehen. Und
ja, wir nehmen noch. Ich nehme noch eins. Wie Sie, ihr habt ja noch nicht ausgetrunken. Ach, zu langsam.
Und ich glaube, das war das Tolle, dass irgendwie mein damaliger Gesangslehrer, der Marc Sekara, der ist ja ein bekannter auch Jazzsänger in Berlin, so mit einer Brassband unterwegs und keine Ahnung, großes Orchester und große Bühnenshows, ja. Und der hat mir Arien immer zum Singen gegeben, Bertolt Brecht. Und ich so, immer, was will der von mir? Ja, ich habe früher irgendwie Hip-Hop und R&B gehört und halt das, was man eben hört, deutscher Hip-Hop natürlich auch, aber halt so Schnulzen irgendwie, Pop, mit was hört man mit 18 Jahren, ja? Und dann gibt er mir Arien zu singen. Und ich dann nach Hause immer Arien zu Hause gesungen, mein Vater immer so, was singst du denn da? Ja. Und es hat irgendwie aber so Türen aufgemacht. Und ich habe dann angefangen, natürlich auch andere Musik zu hören. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mich irgendwie, keine Ahnung, dieses Raussingen, irgendwie dieses Raus, irgendwie zu entdecken, dass ich Arien singen könnte. Und dass jemand der Meinung ist, ich muss jetzt Arien singen, weil ich die Stimme dazu habe. Darauf muss man erstmal kommen. Und das ist, glaube ich, das, also dieses Potenzial, was andere Leute in dir sehen, was du selber irgendwie, worauf du überhaupt nicht selber kommst. Das ist, glaube ich, das, was mich heute auch so fasziniert an der Arbeit, auch mit den Schauspielern. Ich liebe die Arbeit eigentlich, also Regie machen ist für mich halt hauptsächlich irgendwie diese Zusammenarbeit mit diesen wunderbaren Menschen. Das Potenzial in den Schauspielern und dieses Herausfinden, wo es mit einer Figur irgendwie hingehen kann. Ja, das Echte, das Authentische irgendwie. Genau.
Ich glaube, ich würde gerne noch ein bisschen über den ersten Film reden und wie es war, zurückzukommen dann in das Land, was du ja eigentlich als Kind verlassen hast. Haus ohne Dach, genau. Warum hast du dir überhaupt das Thema gesucht? Und wie war das vielleicht in der Reihenfolge?
Ja, ich kann mich erinnern, dass als ich an die Filmakademie gegangen bin, habe ich gesagt, ich werde als Abschlussfilm werde ich einen Film in Kurdistan drehen. So, das habe ich mir schon
vorher.
Ja, schon vorher habe ich das gesagt. Ich wusste aber nicht, was es wird. Und tatsächlich hat sich das erst in den letzten Studienjahren so entwickelt, dass es konkret wurde. Da habe ich dann angefangen, eine Idee aufzuschreiben. Und da ging es um einen Generationenkonflikt irgendwie zwischen Eltern und ihren Kindern. Also Eltern, die nach Deutschland gekommen sind, mit dem Gedanken, wir bleiben 5 bis 10 Jahre hier und dann gehen wir zurück. Und die Kinder fangen aber an, zur Schule zu gehen, Freunde zu haben, ihre eigenen Clique, ihr eigenes Leben und dann anfangen hier zu studieren und ihr eigenes Leben aufzubauen. Und die Eltern haben immer diese Sehnsucht nach der Heimat so und geben sie natürlich auch irgendwie an mich weiter, irgendwie dieser Ort, den man verlassen hat. Dieser Sehnsuchtsort irgendwie. Und dadurch, die Politik um die Kurden, aber auch der Konflikt der Kurden so stark ist und eigentlich immer allgegenwärtig war in unserem alltäglichen Leben auch, in dem politischen auch. Wir waren auch fast jedes zweite Jahr trotzdem dort oder alle 5 Jahre, wenn wir dann nicht durften. Ja. Ich habe ja einen Großteil meiner Familie ist ja noch da, nicht alle sind geflüchtet. Also ist ja auch immer ein Trugschluss, dass alle meinen, jeder wolle irgendwie seine Heimat verlassen oder weißt du, jeder wolle woanders hin. Also es ist ja, manche haben sich entschieden zu bleiben und andere haben es dann irgendwie nicht ausgehalten oder haben sich was anderes gewünscht so für ihr Leben. Und ich glaube, das war die Auseinandersetzung mit diesem Thema, was irgendwie auch immer da war, so innerhalb meiner Familie. So, wo ist man denn jetzt eigentlich beheimatet? Ja, nach 20 Jahren Deutschland so. Und ich habe dann gemerkt, nach der Auseinandersetzung, ich glaube, das war eine Reise auch für mich. Also ich habe über die Geschwister, über die Geschichte der Geschwister, die ich erzählt habe, in Haus ohne Dach.
Die Geschichte ist, die Mutter stirbt, dieser Geschwister,
ja.
Und sie will gerne im Nordirak, in Dahuk, begraben werden, da wo sie herkommen, also in so einem Dorf.
Ja.
Und dann sieht man dieses absurde Bild von den drei Geschwistern, die diesen Sarg eben durch diese karge Landschaft tragen,
ja.
Und die da gleichzeitig ihre eigenen Konflikte austragen müssen.
Genau, also sie möchte halt neben dem Vater beerdigt werden, der in den 80ern während des Saddam-Regimes verstorben ist als Soldat. Und es umgibt ein Geheimnis um diese Familie, als auch um den Tod des Vaters. Und sie begeben sich auf diese Reise ahnungslos, wollen diesen Wunsch natürlich erfüllen der Mutter, das letzte Testament sozusagen. Und werden konfrontiert eben mit der Geschichte der Eltern, ihrer eigenen Geschichte und mit dem Verborgenen und ihrer Heimat oder dem Ort, wo sie zumindest geboren und aufgewachsen sind, obwohl sie eine neue Heimat bereits gefunden haben. Und das vereint sich dann sozusagen für sie irgendwann. Oder der Wunsch war eigentlich, ein Happy End zu erzählen. Also ein aber vielleicht kann man, mag man sich den Film ja noch angucken. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um eine Reise zurück an den Ort der Kindheit und herauszufinden, genau, warum bin ich der eigentlich, der ich bin und was.
War das auch der Grund, die Dreharbeiten dann tatsächlich 4 Jahre lang an deinem Ort der Kindheit sozusagen durchzuführen?
Ja, das war eigentlich die Grundvoraussetzung, dass es genau dort spielt, wo alles stattgefunden hat, dahin zurückzugehen. Und ich habe eine tolle Unterstützung bekommen auch, also von der kurdischen Regierung, von den Leuten, von Freunden vor Ort, von Familie. Und irgendwie war es auch wichtig, an diesen Ort zurückzukehren und meinen eigenen Bezug nochmal herzustellen über den Film. Und mir auch selber über viele Dinge klar zu werden. Ich glaube, für mich ist es immer, also jeder Film oder jedes Projekt, das ich mache, ist immer eine Reise zu irgendwas, was ich irgendwie selber rausfinden will. Das habe ich heute auch begriffen. Auch, ich weiß nicht, auch Skylines ist irgendwie ein Projekt, was irgendwas in mir auslöst, was ich irgendwie herausfinden möchte. Vielleicht ist es das Thema irgendwie Privates und Geschäftliches und wie das eine das andere beeinflusst und die Ethik und Moral hinter den Dingen, die wir machen.
Genau. Was hast du im Nordirak dann rausgefunden, in deiner kurdischen Heimat für dich?
Für mich? Mhm. Ah, dass es alles ein Geschenk ist. Das ist alles. Ich dachte ja immer, ich bin benachteiligt. Also ich habe mich immer als Jugendliche, als auch mit meinen 20 Jahren irgendwie, hatte ich immer das Gefühl, ich muss schneller laufen, ich muss rennen, ich muss viel mehr machen, um hier anzukommen und um irgendwie annähernd so gut zu sein wie der Rest. Ja, weil ich irgendwie natürlich anders aufgewachsen bin, anders sozialisiert, aber auch anders gelernt habe, auch in der Schule. Ja. Und das fing schon damit an, dass ich in der Schule immer die Beste war, so in Kurdistan. Und dann kommst du hier hin und gehst mit einer Hauptschulempfehlung raus aus der Schule, musst dann erstmal überhaupt deinen Realschulabschluss schaffen, ja, und willst aber eigentlich studieren, hast aber überhaupt keine Basis dafür, weil deine Eltern können dir nicht helfen, du hast nicht die finanziellen Mittel sozusagen. Und nur mit Glück und mit den richtigen Leuten und den Lehrern an deiner Seite habe ich es irgendwie dann geschafft. So. Und ich glaube, ich habe immer als Nachteil empfunden, fremd zu sein oder woanders herzukommen und kein Teil zu sein, auch nach 20 Jahren vielleicht. Das klingt total bescheuert, weil klingt vielleicht bescheuert oder nicht nachvollziehbar, aber dann habe ich gemerkt, dass es ein Geschenk ist, dass es ein Reichtum ist, irgendwie aus diesen Welten, aus diesen beiden Welten zu stammen und dass ich auch durch meine andere Art der Erziehung teilweise heute andere Zugänge habe zu Geschichten und zu Menschen auch, dass ich sie vielleicht anders verstehe oder Geschichten eben anders erzählen kann und eine andere Empfindung habe oder vielleicht anders rieche und schmecke oder irgendwie, keine Ahnung. Spielt ja alles immer eine Rolle, wenn man Kunst macht, ne? Was für Empfindungen hat man? Und irgendwie ist das alles, hat sich das so gefügt. Und das habe ich, glaube ich, herausgefunden, dass es diesen Ort gibt, der nicht nur irgendwie Drama und Tragik und Tragödie und Traumata in sich hat, sondern mich eigentlich, ja, offener macht, so. Ja, für das große Ganze oder sowas, ich weiß es nicht. West und Ost oder Orient und Occident.
Klingt nach einer sehr, sehr persönlichen Recherche eigentlich, ja, für dich selber.
Ja, schon. Hat lange gedauert.
Ist das was verbindet, wenn man, also auch Regisseure mit Migrationshintergrund, das ist ja lange irgendwie das Problem gewesen, dass es eigentlich wenige gab. Da war immer Fatih Akin die Rede davon. Denn jetzt gibt es viel mehr Namen, von denen die Rede ist, die ich jetzt auch gerade gar nicht alle präsent habe. Zum Beispiel die Kollegin von Ihnen, die 24 Wochen gemacht hat. Ja. Da sind so viele Namen, die dazukommen. Hat das was damit zu tun? Also wie kommt es, dass jetzt gerade in den letzten Jahren immer mehr auch Künstler in der Filmbranche eine Rolle spielen, die einen Migrationshintergrund haben?
Ja. Ah, ich hoffe, dass man sich bewusst geworden ist, dass diese Geschichten auch ein Teil der deutschen Geschichten oder der deutschen Geschichte ist. Also, dass man akzeptiert hat, dass Deutschland vielleicht auch ein Migrationsland ist. Also, und dass es auch was Schönes ist, vielleicht auch eine Bereicherung, dass es hier auch Subkulturen gibt und nicht irgendwie Ghettos. Ja, also, ich glaube aber auch, dass es immer internationaler und immer globaler wird. Auch das Film, also sieht es ja auch anhand von Amazon und Netflix so. Und dass es immer spannend ist, irgendwie Geschichten aus Submilieus zu erzählen. Irgendwie unkonventionell, da wären wir wieder bei dem Wort. Vielleicht anderes, also auf Welten zu blicken, die verborgen sind vielleicht. Und sie zu begreifen oder sie, ja. Wie die Italo-Amerikaner. Weißt du, was ich meine? Also so, ja, die Bewegung der ganzen Mafia-Filme oder sowas in den USA. Also.
Ist es ähnlich? Ich weiß es filmhistorisch nicht.
Ja, irgendwie schon, glaube ich. Also das sind, glaube ich, einfach, das ist eine Spiegelung sozusagen einer Gesellschaft im Kleinen.
Ich meine, uns interessiert natürlich auch einfach die Geschichten, also die Geschichten von da, wo wir nicht unbedingt sind. Also ja, die finden wir ja am spannendsten. So ja, wie bei Skylines, wir haben ja alle, also die Mehrheit der Leute in Frankfurt, der hat ja auch nichts mit organisierter Kriminalität, Hip-Hop oder Bankern zu tun. Ja. Und dann interessiert einen das. Und außerhalb Frankfurts erst recht, dann sind es so die Themen, die einen irgendwie triggern.
Ja klar, das ist auch spannend natürlich. Ne? Weil es bringt Drama, es bringt Action zusammen, es bringt irgendwie ja, Fiktion halt. Ne? Das ist auch eine Überhöhung immer. Und vielleicht findet man diese Überhöhung oder die starken Gefühle in so Submilieus. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran. Keine Ahnung.
Vor dem Hintergrund, dass du eigentlich in den Beruf fast ein bisschen reingerutscht bist. Ja. Welche Rolle spielte das eigentlich, dass du diesen First Step Award dann mit dem Film Haus ohne Dach gewonnen hast? Also du warst auf einmal so das bejubelte Talent. Wie ist denn das passiert? Das klang ja alles so ein bisschen so, ja, und dann kommt das und dann kommt das und alles so. Wie kam das auf einmal? Wie hast du das in Erinnerung?
Das war totales, also klar, Glück auch, auf jeden Fall. Aber ich hätte sowieso die Sachen gemacht, die ich heute auch mache. Also es hat jetzt nicht beeinflusst, wie ich auf die Dinge gucke oder welche Projekte ich annehme. Ich habe natürlich, dadurch wurden dann Türen geöffnet und vielleicht trauen einem Menschen viel mehr zu, weil man jetzt irgendwie von außen die Bestätigung bekommen hat. Klar, definitiv. Und natürlich hat man auch dadurch eine Förderung. Also man kann erstmal so ein Jahr ausatmen, so, wenn man ein bisschen Geld hat und kein Hustle irgendwie, wo kriege ich mein Geld jetzt zustande direkt nach dem Studium, wo ich noch eigentlich ziemlich viel noch zurückzahlen muss. So.
Also auch BAföG studiert. BAföG,
ja. Und das ist, glaube ich, was... ja, das ist irgendwie so ein Stempel, wie als würde man, ne, so ein Siegel, dass man das kann, dass man das machen kann, dass man irgendwie dazu fähig ist, Filme zu machen, glaube ich. Aber man braucht das nicht unbedingt, natürlich nicht, aber das ist nochmal so, man wird so hervorgehoben, ja. Und das hilft natürlich total, dann gucken die Leute anders auf dich. Also dadurch habe ich auch... einen Zugang irgendwie zu interessanteren, also sehr, sehr interessanten Produktionsfilmen bekommen. So.
Unter anderem Nico Hoffmann, der mal zitiert
Nico
wurde.
War schon
dass
immer.
Ach, war schon immer.
Ja, Nico war
der ja einer der wichtigsten Produzenten überhaupt ist.
Nico ist
von UFA, ja.
Nico war schon mein Dozent und er kennt meine Projekte, seitdem ich irgendwie an der Filmakademie angefangen habe.
Habt ihr jetzt was zusammen mal gemacht? Weil in einem Artikel über dich, ja. Beziehungsweise über was anderes, wo du auch zitiert, wo du auch vorkommst, ja. Hieß es, dass ihr gerne mal was zusammen machen wolltet.
Also mit Nico würde ich. Mit der UFA habe ich auch gerade ein Projekt in Entwicklung tatsächlich. Seit Jahren ist es jetzt ein bisschen liegen geblieben, weil ich gerade sehr viel drehe. Aber es ist auch eine Romanadaption. Und ansonsten ist die UFA irgendwie schon immer...
Von welchem Roman?
Ohrfeige, heißt er, von Abbas Kedda. Genau. Und die Verbindung zu Nico ist eine ganz andere, glaube ich, weil er so ein bisschen auch mein Mentor ist und weil ich ihn natürlich anders kennengelernt habe in dieser Studenten sozusagen Beziehung so. Und ich das Gefühl hatte, der hat mir schon immer sehr viel zugetraut und schon immer gesehen, dass ich eine ganz eigene Perspektive auf die Dinge habe und sie immer auch befördert und gefördert hat. So. Und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Das ist zum Beispiel auch einer der Menschen sozusagen neben meinem Dozenten Bernd Lange, der auch das Drehbuch von Haus ohne Dach sozusagen mit begleitet hat und eigentlich zu dem gemacht hat, was es ist auch. Das sind, glaube ich, so die Menschen, die dann so ein bisschen deinen Lebensweg auch mit begleiten und irgendwie in eine Richtung begleiten.
Klingt so ein bisschen, als hättest du das, wovon du sprachst, mit diesen Menschen sind nicht isoliert, sondern man ist irgendwie immer das Kollektiv und das, wo man herkommt. Als wenn dich das durch deine Projekte eigentlich immer begleitet hat. Hast du so ständig Leute, die du eigentlich konsultierst, gute Freunde, immer noch Mentoren? Oder ist das mittlerweile was Eigenständiges geworden?
Nee, schon immer. Also ich liebe es auch.
Oh, es gibt Erdnussflips im roten Körbchen.
Jetzt
schnupsel mal hier ins Mikro.
Ja, ich glaube... Ja, weil natürlich Filme machen ist ja auch eine kollektive Arbeit. Also als Regisseur bist du natürlich irgendwie federführend irgendwann und bist kreativer, irgendwie Visionär und Entscheider so. Aber deine Entscheidungen sind maßgebend auch vom Team abhängig und von dem, was ermöglicht wird. So. Und du kommst nicht drum rum, in diesem Kollektivdenken sozusagen zu handeln oder tätig zu sein. Beziehungsweise macht mir das auch am meisten Spaß tatsächlich. Also ich profitiere ja auch davon. Also sonst wiederhole ich mich ja nur selbst. Wenn ich irgendwie, weißt du, wie ich meine? Wenn ich irgendwie keine Auseinandersetzung habe und oder nicht reflektiert werde oder niemand mir den Spiegel vorhält. Oder
kein so. Widerspruch dann.
Ja, eben. Eine Reibung auch da ist. Das finde ich auch das Tolle irgendwie. Ja. Das ist auch das Schöne, irgendwie am Vorankommen und Weiterkommen.
Ja. Wer ist das jetzt bei deinem jetzigen Projekt? Wir hatten so eine kleine Besetzungsliste gefunden, wo, glaube ich, relativ viele Männer drauf standen eigentlich.
Edin Hasanovic zum Beispiel.
Edin ist super. Der ist super. Ein toller Schauspieler. Der ist echt klasse. Ja. Der sucht auch immer, ne? Der sucht immer so den Punkt... Der ist auch, der freut sich, also ich fordere den schon auch heraus, so, weil ich fordere alle Schauspieler heraus, weil ich irgendwie sehr gerne fein arbeite und noch das letzte Stück irgendwie aus ihnen rausbekommen will. Und ich eigentlich nie Lust habe, dass sich irgendwer wiederholt, genauso wie ich mich nicht wiederholen will, sozusagen, in dem, was ich erzähle, sondern immer versuche, gemeinsam rauszufinden, wo es mit der Figur überhaupt hingehen kann, so, wo es ihr Spannungsfeld. Und, es ist keine Reibung, aber es ist immer wieder so die Herausforderung, diese Auseinandersetzung, irgendwie einen Menschen zu begreifen und was aus ihm zu machen. Also zu porträtieren irgendwie so, wie man ihn nicht kennt oder noch nicht gesehen hat auf großer Leinwand. Genau.
Bei so Filmfestivals haben wir wahnsinnig viel in den letzten Jahren darüber geredet, dass es so wenig Frauen gibt, die Regisseurinnen sind und wirklich Regie führen und die Leute anleiten. Kriegst du sowas manchmal zurückgespielt oder gibt es da irgendwelche Probleme, die sich allein daraus, dass man eine Frau ist und in dieser Position ergeben? Oder ist das in der Generation schon gar nicht mehr Thema?
Boah, wo fange ich bei dem Thema an? Also ich finde das wichtig, dass man sich heute diese Frage stellt. Es ist auch total blödsinnig zu sagen, es gäbe keine Frauen, also Regisseurinnen, es gibt sie. So. Man hat ihnen vielleicht nicht so viel zugetraut. So, und es kommt jetzt die Zeit, wo allen plötzlich klar wird, dass sie genauso viel können. Das ist völlig absurd, warum man prinzipiell einer Frau weniger zutrauen sollte. Das halt so, erschließt sich mir nicht. So. Und ich glaube, diese Frage, die sich dann sozusagen, die man sich öffentlich gestellt hat, auch mit der pro Frauen, also mit der Quote, ne? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich habe das Gefühl, jetzt, wo ich die Angebote bekomme, basiert das alles auf diese Pro-Quoten-Scheiße sozusagen. Ich sage das jetzt einfach, obwohl ich das, was ich vorher gemacht habe, jetzt auch einfach weitermache. Das, was ich vorher konnte, kann ich jetzt auch und ich kann es nicht durch diese Quote. Das klingt jetzt total bescheuert, aber es widerspricht sich vielleicht auch, ne? Aber
man will wegen seiner Leistung und nicht,
genau,
weil es
eine Quote gibt. Ich will nichts geschenkt bekommen. Mhm. Ich hab auch noch nie was geschenkt bekommen. Ich habe immer hart dafür gearbeitet. So. Und das hat jetzt diesen komischen Beigeschmack, jetzt wo ich so viel mache. Als würde ich das nur machen, weil es jetzt eben diese Zeit gibt, wo man den Frauen ermöglicht, jetzt auch mehr zu drehen. Ja, aber es ist mehr so. So egal. Also ich mache mein eigenes Ding und dann...
Was heißt, es gibt auch keine Vorfälle oder irgendwelche Kollegen, die komisch reagieren oder sowas?
Oh doch, ich muss mir schon ziemlich viel anhören.
Was denn?
Also ich glaube, das passiert auch unterbewusst. Das ist gar nicht so... Das ist gar nicht böswillig, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das ist einfach so, weil sich das so festgefahren hat oder fest so ein Bestandteil ist, dass man Frauen einfach weniger zutraut. So, und dann plötzlich merkt man, und dann ist es eine Überraschung. Komischerweise werde ich immer ein bisschen unterschätzt, was immer gut ist. Ich werde immer unterschätzt. Und dann kann ich die Leute nur überraschen, weil ich weiß, was ich kann. So, ja. Und dann stehst du da und dann merken die Leute so, dass du viel schneller bist und viel besser und viel akkurater, viel effizienter als viele Männer, mit denen sie zusammenarbeiten. So, dass du Figuren auch anders erzählst, viel sensibler, viel feiner. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass ich eine Frau bin, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch einfach mit mir was zu tun, ja. Aber es ist einfach absurd, dass man sich heute noch diese Frage stellt. Also warum man nicht schon viel früher darauf gekommen ist, dass wenn man Filme macht, wo es um Geschichten von Frauen und Männern geht, warum man da nicht einen Ausgleich schafft, ja, und beide Seiten ein Teil dieser ganzen Entwicklung werden lässt. Egal, ich rede auch nicht nur vom Film, ich rede von allen Branchen. Also man kann ja nur vom Gegenüber profitieren. Ich weiß auch immer nicht, warum alle Angst vor Frauen haben. Ich habe das große, also das Gefühl, dass die meisten Männer in diesen hohen Positionen ihre größte Angst sind Frauen.
Aber das, was du schon gesagt hast, man ist dann schneller und effizienter und es hat sich ja so ein System festgesetzt, dass dann doch relativ viele Männer in Positionen sind, wo man jemand finden würde, der effizienter, schneller, besser das machen könnte.
Genau, eine Frau zum Beispiel.
Mein Kollege ist sich jetzt aber ganz ruhig geworden.
Nein.
Er stimmt uns zu.
Still. Absolut.
Nee, aber wir diskutieren heute noch. Also ich diskutiere mit meinen weiblichen Regiekolleginnen öfter darüber heute. Weil wir natürlich jetzt heute immer auf diese Sachen angesprochen werden, auf diese Thematiken, so Frauenquote, Frauen in der Filmbranche und so weiter und so fort.
Aber brauchst du nicht doch eine Quote?
Ja, aber man will ja nicht darauf reduziert werden. Das ist ja Quatsch. Man will ja nicht... Es gibt natürlich auch einfach weniger Frauen, die Filme studieren oder Filme machen. Das ist schon klar. Und ich finde, diese, das sollte sich dann auch so halten. Also man muss dann jetzt auch nicht irgendwie bei jedem zweiten Film eine Frau engagieren. Also ich meine, man muss einfach den Besten für irgendwas engagieren. Ja? Aber prinzipiell davon auszugehen, dass Frauen schwieriger sind und weniger können, ist halt echt. Und das ist halt der Beigeschmack sozusagen, der immer so ein bisschen mitschwebt ist. Ja.
Ich glaube, wir machen noch eine letzte Runde, oder?
Ja.
Wir haben noch so drei Fragen zum Abschluss. Vielleicht als erstes, wenn du jetzt entscheiden könntest, du machst einen Film, egal welches Budget, egal was das Thema ist, und du hast drei Leute, mit denen du das zusammen machen kannst. Mhm. Wer ist das?
Du meinst vor oder hinter der Kamera?
Das kannst du entscheiden.
Okay.
Also das heißt, du kannst natürlich auch nach den Sternen greifen. Alles ist möglich.
Ich würde sehr gerne wieder was mit Mehmet Aktaş machen. Das ist der Produzent von Haus ohne Dach. Ich würde auch sehr gerne vor allem mit ihm eine kurdische Geschichte wieder machen, weil ich glaube, der ist der beste Produzent dafür, weil uns auch natürlich einfach kulturell und ja, persönlich auch viel verbindet. Ich bin ja bei ihm sozusagen filmisch groß geworden. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich zum Beispiel mit dem Showrunner von Skylines irgendwas Neues oder anderes machen darf und kann, weil ich glaube, wir haben echt eine gute inhaltliche irgendwie, ja, Auseinandersetzung. Und ich habe das Gefühl, das ist so jemand, mit dem ich irgendwie tolle Stoffe entwickeln könnte. Und ja, wenn jetzt so spontan, weil ich jetzt gerade mit ihr drehe, würde ich glaube ich schon gerne was mit Peri Baumeister machen. Sie dreht ja jetzt in der Serie auch mit mir. Ich finde sie ganz toll. Sie berührt mich total. Das ist so ein toller Mensch. Ich habe das Gefühl, so, ich würde sehr gerne irgendwie mal eine tolle Frauenfigur für sie kreieren, die sie spielen darf.
Das klingt alles total realistisch.
Ja,
also ich hätte jetzt gedacht, so was, jetzt kommt sowas wie, ich wollte immer mal
mit
Viggo Mortensen drehen oder so.
Ah, ne. Das kommt vielleicht noch in 10, 20 Jahren. Aber ich bin ja noch jung. Ich bin bleib mal noch realistisch. Das, was ich so in den nächsten 10 Jahren schaffen kann, nehme ich mir gerade vor.
Wenn es eine Stadt gäbe oder einen Ort, wo du hinziehen könntest und wohnen und was Schönes haben, wo man bleibt, wo wäre das?
Oh je.
So, was mit Gewinn?
So nach dem Bauchgefühl würde ich sagen, obwohl mich die Stadt auch echt wirklich auf die Palme bringt, das ist wirklich meine Geburtsstadt, Dohuk. Genau, da würde ich gerne, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich da bin, bin ich irgendwie viel mehr am Limit. Also es klingt jetzt total bescheuert, warum würde man irgendwo hinziehen wollen, wo man am Limit ist. Aber ich habe das Gefühl einfach, die Auseinandersetzung und diese Reibung innerhalb der Gesellschaft oder diese Konfliktgeladenheit sozusagen vor Ort, das Politikum natürlich drumherum auch, das Gefühl, ich kann da so ein bisschen was schaffen. Ich kann auch was machen, was irgendwie eine größere Weite hat, wo ich noch was bewirken kann. Gerade als weibliche Filmemacherin oder eine der wenigen, die dort ist. Ich glaube, ich kann sie an zwei Fingern abzählen, die Filmemacherin sozusagen auch so. Und ich würde irgendwie was gerne zurückgeben. Und das wäre, glaube ich, der Ort, wo ich viel schaffen könnte, was sinnvoll ist. Vielleicht auch für die nächste Generation so an jungen Filmemachern, wo ich das Gefühl habe, ich würde auch super gerne irgendwie eine Schule aufmachen irgendwann dort. Oder irgendwie ein Teil davon sein, dort eine Filmschule aufzumachen oder irgendwie sowas. Ja.
Was ist... Also. Womit möchtest du in Erinnerung bleiben? Später, wenn mal ein Nachruf über dich geschrieben wird.
Aus der Perspektive eines Filmemachers gesprochen oder einer Filmemacherin oder... Egal, womit ich in Verbindung gebracht werden will, in der Zukunft, mit Geschichten, die Sinn machen, die Menschen bewegen. Ja,
ja. Danke.
Okay. Danke euch.
Vielen Dank. Das war Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast, diesmal mit der Regisseurin Soline Youssef. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können uns eine Bewertung schreiben oder Sternchen hinterlassen auf Ihrem Podcast-Player, auf dem Sie uns gerade hören oder auf unserer Website, wenn Sie es über die angeschaltet haben. Und Sie können uns natürlich auch Fragen schreiben oder Anmerkungen, was Ihnen gefallen hat oder was Ihnen nicht so gut gefallen hat, gerne per E-Mail. Und die schicken Sie an tresen@faz.de. Vielen Dank und
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Am Tresen.